ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den militärischen Stand der Dinge im Ukraine-Krieg, über Hintergründe, Folgen, Auswirkungen des Krieges. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Hamburg.
Tag, Herr Deisinger.
Was machen wir heute? Wieder ein paar Sätze mehr zu den letzten Entwicklungen im Krieg, auch zu den Entwicklungen in der Abhöraffäre der Bundeswehr. Das bedeutet auch, dass uns das Thema Taurus in dieser Folge nicht erspart bleibt. Und dann wollen wir über einen Beitrag von Michael von der Schulenburg in der Berliner Zeitung reden. Das wollten wir schon längere Zeit tun, mussten es aber immer wieder verschieben. Michael von der Schulenburg ist ein früherer deutscher UN-Diplomat, der, so wie ich sehe, Herr Bühler, mit seinen Ansichten zu einem möglichen Kriegsende mit Ihnen doch ein bisschen über Kreuz liegt. Und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit dieser Folge ist Donnerstag, 7. März 2024. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Danke und Respekt nochmal, Herr Bühler, dass Sie sich auch nach einem so langen Tag an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg Zeit nehmen für den Podcast. Aufzeichnung morgen Mittag ging ja nicht. Da stecken Sie schon wieder mitten in der Arbeit. Und weil es heute so spät ist mit der Aufzeichnung, können wir den Podcast leider erst am Freitag veröffentlichen. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, bei den Geschehnissen der vergangenen Tage will ich mal mit zwei Dingen beginnen, die vielleicht ein bisschen herausgestochen haben zum sonstigen Geschehen. Das erste ist die russische Schwarzmeerflotte. Die hat möglicherweise wieder ein Schiff weniger. Die Ukraine will die Sergei Kotow versenkt haben. Ich sage jetzt möglicherweise, sind denn die ukrainischen Angaben schon irgendwie verifiziert?
Also ich habe da nichts gehört, jedenfalls nicht von russischer Seite offiziell. Aber die Ukrainer haben den Inhalt eines abgehörten Gesprächs des Kommandeurs einer Küstenschutzbrigade dort im Raum um die Straße von Kertsch veröffentlicht, indem er den Angriff bestätigt hat. Es gibt Bilder von dem Angriff. Russische Militärblogger haben schließlich den Untergang bestätigt, nachdem ein Abschleppversuch scheiterte. Und ja, das Schiff ist am Südostkap der Halbinsel Krim untergegangen. Also es gibt für mich keinen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Ukraine.
Das Schiff selbst ist ja nicht das größte der Schwarzmeerflotte, aber wohl eins der modernsten, wenn ich es recht gelesen habe. Es ist ja erst nach Kriegsbeginn in Dienst gestellt worden, ne?
Ja, es ist nicht das größte, aber der Begriff Patrouillenboot, den man manchmal lesen konnte, trifft es auch nicht. Es ist nach unserer Klassifizierung, unserer Marine, eine Korvette mit über 90 Metern Länge und ca. 60 Besatzungsmitgliedern. Es ist kurz vor dem Krieg in Dienst gestellt worden und seit Frühsommer 2022, also kurz nach Kriegsbeginn, dann in den operativen Einsatz der Schwarzmeerflotte überführt worden.
Und es war ein Schiff dieser Klasse, das damals den türkischen Frachter Şükrü Okan gestoppt hatte. Da werden sich viele erinnern. Das war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres. Damals sind russische Soldaten an Bord des Frachters gegangen, haben alles Mögliche kontrolliert. Abgesehen von solchen Dingen, die wir seitdem eigentlich nicht wieder beobachtet haben, wofür, Herr Bühler, ist so ein Schiff da? Inwieweit bedeutet das tatsächlich nun eine weitere Schwächung der Schwarzmeerflotte, wenn es nicht mehr da ist?
Ja, es war eins der modernsten Schiffe, die die Schwarzmeerflotte hat, bewaffnet unter anderem mit Kaliberflugkörpern, mit denen die Ukraine immer wieder aus dem Schwarzen Meer beschossen wurde. Aktuell hatte es offenbar bis kurz vor dem Angriff den Auftrag, den Eingang zum Asowschen Meer zu sichern, also die Straße von Kertsch, mit Flugabwehr, mit Drohnenabwehr. Die russische Marine hat mittlerweile 26 Schiffe und ein U-Boot verloren. Das sind knapp 40% der Schwarzmeerflotte. Das ist ein großer Verlust, weil man dazu rechnen muss, dass immer auch Schiffe zur Reparatur, zur Wartung, zur Versorgung mit Munition im Hafen oder gar in der Werft sein muss und nicht für den operativen Einsatz verfügbar ist. Das heißt, wenn man das jetzt mal bewertet, aus operativer Sicht, der Ukraine wird es weiterhin gelingen, die Schwarzmeerzugänge offen zu halten. Da sind die Fähigkeiten der Schwarzmeerflotte nicht mehr stark genug, dass sie das verhindern kann. Zweitens ist das Schiff ja ein Raketenträger gewesen. Das heißt, die Fähigkeit, die russischen Luftoperationen mit Flugkörpern von See aus zu unterstützen, wird weiter abnehmen. Und drittens ebenso wird abnehmen die Fähigkeit, Drohnen in der Luft und auf See abzuwehren, also den Einsatz, den das Schiff offenbar ganz kurz vor dem Angriff hatte.
Und es war ja auch nicht der erste Angriff auf die Sergei Kotow, ne?
Nein, nach russischen Militärblockern wurde sie im letzten Jahr bereits dreimal angegriffen.
Zur Sergei Kotow und der möglichen Versenkung durch ukrainische Seedrohnen mal die Frage einer Hörerin, und zwar von Jana Schalip aus Bad Saro, das ist so ein bisschen südöstlich von Berlin. Ich lese vor, warum setzt die ukrainische Armee diese Drohnen nicht auch für die Zerstörung oder Beschädigung der Kertschbrücke ein? Damit wäre doch eine wichtige Nachschublinie der Russen unterbunden. Zitat Ende. Und ich nehme an, dass das zumindest auch mit der Art und der Stärke der Sprengwirkung zusammenhängt, die so eine Seedrohne entwickelt.
Also die Ukrainer haben es ja mehrere Male versucht. Aber die Brücke ist mittlerweile gegen diese Art von Seedrohnen und auch gegen Flugkörper aus der Luft ganz gut gesichert. Gegen Seedrohnen, zum Beispiel durch Lastkähne, die man dort verteut hat vor der Brücke, oder auch Netze, die den Weg zu den Brückenpfeilern verwehren. Und natürlich durch Waffen auf Schiffen und an Land, die die Drohnen bekämpfen können. Diese Drohnen sind allerdings sehr flach und sehr schnell. Dann hängt es natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, auch mit der Sprengwirkung zusammen. Sollte so eine Drohne doch den Weg zur Brücke finden, die kleinen unbemannten Boote sollen mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff tragen können. Die Brückenpfeiler sind allerdings auch sehr massiv und sehr erdbebensicher gebaut. Also diese Drohnen haben nicht die Durchschlagsleistung dann bei solchen Brückenpfeilern, wie es weitreichende Marschflugkörper wie zum Beispiel der Taurus oder auch in abgestufter Form auch Storm Shadow haben.
Und ebenfalls zu Sergei Kotow die Frage von Roland Frindig. Zitat, auf den circa zwei Jahre alten Aufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums des von der Ukraine angegriffenen Patrouillenschiffs Sergei Kotow ist erkennbar, dass ein Bordkran einer österreichischen Firma, in Klammern Palfinger, verbaut war. Wie kann es sein, dass ein 2022 in Betrieb genommenes Kriegsschiff westliche zivile Technologien nutzt? Zitat Ende. Ja, also ich bin keiner, aber vielleicht sind Sie, Herr Bühler, ein bisschen Experte für Kräne. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Man kann die Frage ja auch ziemlich generell beantworten, denke ich.
Naja, also ist es bei uns auch so, dass man ein Schiff nicht in einem Jahr baut oder in zwei Jahren, sondern das sind ja viele Jahre, die vergehen von der Kiellegung des Schiffes bis dann zum operativen Einsatz. Und bei der Sergei Kotow war es so, dass sie, wie gesagt, seit 2022 im operativen Einsatz war. Die Kiellegung war 2016. Da sind also 6 Jahre vergangen seit Kiellegung. Und wenn man davon auch noch ausgehen kann, dass die Verträge mit den Zulieferern noch vor der Kiellegung gemacht worden sind, also möglicherweise auch die Lieferung schon, dann kommt ja ein Zeitraum X noch dazu, der mir jetzt nicht bekannt ist. Aber so kann man in etwa erklären, dass westliche Technik auch auf einem so neuen Schiff verbaut ist. Die Sanktionen wurden ja erst 2022 beschlossen. Und von daher könnte es sein, dass der Kauf oder die Lieferung schon deutlich vorher gelaufen ist und deshalb nicht mehr unter die Sanktionen gefallen ist. Allerdings war die Annexion der Krim bekanntlich schon 2014, aber da hat man keine Sanktionen erlassen, jedenfalls nicht so umfassende, wie sie zurzeit in Kraft sind. Da hätte man jetzt in der Nachschau ganz anders reagieren müssen, nachdem die Krim dort annektiert worden ist und mit Soldaten ohne Kennzeichnung, auch russischen Soldaten, in Besitz genommen worden ist.
Dann ein Ereignis auf der anderen Seite. Offenbar Schrägstrich möglicherweise, haben die Russen das erste Mal ein US-amerikanisches HIMARS-System zerstören können. HIMARS, Raketenwerfer der Artillerie. Wie ist Ihnen das gelungen?
Also es ist nach meiner Ansicht der erste dokumentierte Verlust eines HIMARS-Raketenwerfers. Also die Russen haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass sie welche zerstört haben. Das hat sich aber nie bestätigt. In diesem Fall wurde er ca. 40 Kilometer westlich der Frontlinie bei Avdiivka von einer ballistischen Rakete, vermutlich einer sehr präzisen Iskander-Rakete, getroffen. Manche Militärbeobachter sprechen zwar davon, dass der Raketenwerfer auch eine Attrappe gewesen sein könnte. Das machen die Ukrainer ja mit verschiedenen Waffen, dass sie Attrappen aus Holz herstellen. Allerdings, wenn man sich die Bilder ansieht, die die Russen veröffentlicht haben, dann eher nicht. Denn man sieht nach dem Einschlag der Rakete eindeutig mehrere Explosionen, die auf die explodierende Munition des HIMARS hindeuten.
Und wie weit ist ersichtlich, ob das Ganze letztlich auf Fehler der Ukraine zurückgeht? Das heißt ja, dass das System möglicherweise eine Weile am Waldrand geparkt wurde, sodass es die Russen aufklären und angreifen konnten. Und für solche Systeme heißt das auch eigentlich immer schießen und dann sofort weg.
Ja, das ist eigentlich richtig. Der richtige Grundsatz ist aber dort offenbar nicht erfolgt. Auf den Bildern sieht man den HIMARS im hellen Tageslicht vor einem dunklen Waldrand sehr deutlich. Es kommt weiterhin dazu, dass die Einrichtung der Rakete, der Iskander, auf dieses Ziel, die Zielprogrammierung, das dauert auch seine Zeit. Es geht nicht so schnell wie bei einem Artilleriegeschütz. Deshalb kann man schon davon ausgehen, dass die Besatzung zu lange, zu sorglos und ungetarnt an diesem Waldrand stand.
Und das ist sicher auch eine Sache, die die Ukrainer nun so gar nicht gebrauchen können. HIMARS wird ja an der Front zur Bekämpfung gegnerischer Ziele genutzt. Und wenn da jetzt ein solches System fehlt, zusätzlich zu ohnehin knappen Munition, dann ist das sicherlich mehr als ärgerlich.
Naja, die Amerikaner haben im Absommer 2022 insgesamt etwa 40 Systeme mittlerweile an die Ukraine abgegeben. Jetzt haben wir knapp 2 Jahre später den ersten dokumentierten Verlust. Es gibt auch keine Berichte über mehr Verluste, die nicht durch Videos belegt sind. Also mit einem Verlust, glaube ich, in fast 2 Jahren kann die ukrainische Armee noch leben, obwohl natürlich, haben Sie schon recht, aufgrund der Zahl der Systeme insgesamt, auch der Artilleriesysteme, jedes einzelne Geschütz dann einen Verlust darstellt.
Schauen wir mal auf die weiteren Geschehnisse. Inwieweit hat sich, Herr Bühler, die Front am Boden denn unter dem anhaltenden Druck der Russen bewegt?
Also es gibt weiter anhaltende Kampfhandlungen entlang der Front, von Kupiansk im Norden bis zu den Brückenköpfen bei Cherson, meist unter starker Unterstützung der russischen Artillerie und der russischen Kampfflugzeuge mit Gleitbomben. Diese machen den Weg frei für russische Infanterie, meist zu Fuß, denen dann Gefechtsfahrzeuge folgen. Die Ukraine kann im Norden von Kupiansk etwa runter bis Kremina und östlich von Lyman den nördlichen Frontabschnitt halten. Ebenso im Süden bei Marienka, Robotynie und im Bereich der Brückenköpfe bei Cherson. Allerdings in der Mitte bei Avdiivka und Bachmut kommen die Russen langsam aber sicher voran. Das ist im Augenblick auch ihr Schwerpunkt, ihr räumlicher Schwerpunkt. Die Ukraine mussten in der vergangenen Woche in diesen Abschnitten immer weiter nach Westen ausweichen. Allerdings ist das Vorankommen auch relativ. Wenn man sich die Situation bei Avdiivka anschaut, seit der Aufgabe der Stadt, dann konnten die Russen die hufeisenförmige, nach Westen offene Einbuchtung der Front so weit nach Westen verschieben, dass die Front nun in Nord-Süd-Richtung gerade verläuft und das Hufeisen also komplett besetzt werden konnte. Aber in Kilometern sprechen wir hier über 10 Kilometer etwa seit Aufgabe der Stadt, aber immerhin seit etwa 4 Wochen 10 Kilometer. Das ist vergleichsweise zu anderen Abschnitten der Front schon sehr viel. Und zweitens auch im Raum Bachmut erzielen die Russen Geländegewinne. Die sind da im gleichen Zeitraum in den vergangenen Wochen etwa 10 Kilometer auch nach Westen vorgestoßen.
Was die Luftoperation betrifft, die Russen haben es ja immer wieder mit Drohnen überall auf dem Gebiet der Ukraine angegriffen. Aber Mitte der Woche, ich glaube es war die Nacht zum Mittwoch, gab es mal wieder einen sehr massiven Schlag, also in Bezug auf die Anzahl der Drohnen, die man losgeschickt hatte.
Ja, da hat sich die Nacht zum Mittwoch unterschieden zu den Nächten bevor in der letzten Woche. Es waren wieder etwas mehr Drohnen, die die Russen gegen die Ukraine eingesetzt haben. Ziele waren wiederum, wie schon vorher, ab und zu die Städte in der Zentralukraine in einem Streifen von Kharkiv im Norden bis Odessa im Süden. Aber die Luftverteidigung ist nach wie vor erfolgreich. Das ist die gute Seite gegen die Drohnen. 38 von 42 konnten abgeschossen werden. Die Starträume der Drohnen liegen wie häufig auf der Krim im Bereich der Region Kursk und in der Region Krasnodar. Vereinzelt waren auch wieder Raketen dabei, die Raketen kürzerer Reichweite, die S-300, die Flugabwehrraketen, die man zu Boden-Boden-Raketen umbaut. Die werden abgeschossen aus dem Raum Donetsk und einige Iskander-Raketen wurden auf Odessa abgefeuert. Eine hat eine öffentliche Berichterstattung dann ausgelöst, weil eben Präsident Zelensky mit dem griechischen Ministerpräsidenten dort gerade in Odessa war. Und das war wohl sehr knapp. Ich habe gelesen von 150 Metern. In dieser Entfernung ist die Iskander-Rakete eingeschlagen in Odessa. Aber die Delegation hatte da ganz offenbar Glück. Wenige Glück hatten, ich glaube, 7 Zivilisten, die in der Nacht vorher auch durch eine Rakete, da weiß ich allerdings nicht, ob es Iskander war oder eine andere Rakete, aber ist auch egal. Auf jeden Fall waren es wieder Zivilisten, die daran glauben mussten in dieser Raketennacht.
Kurze Nachfrage noch dazu, also ein massierter Drohnenangriff im Vergleich zu den Tagen vorher. Und wir sehen auch, zwar schickt man hin und wieder Raketen, aber auch nicht so viele wie teilweise in Wochen oder Monaten zuvor. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also insgesamt war die Nacht auf Mittwoch wieder intensiver als in den vergangenen Wochen. Aber es ist kein Vergleich mit den massiven Einsätzen, die in Verbindung mit Marschflugkörpern und Raketen schon geflogen wurden. Das war zuletzt am 7. Februar der Fall. Zuvor um die Neujahrszeit, also Anfang Januar und dann nochmal Mitte Januar. Dies bedeutet in der Tendenz, dass die Russen nur circa alle 4 Wochen zu einem so großen Angriff in der Lage sind. Das liegt wohl in der Zahl von Marschflugkörpern und Raketen, die so schnell nicht nachproduziert werden können. Wenn sich die Tendenz aber verstetigt und wenn das wahr ist, was ich da vermute, dann müssen wir wohl in den nächsten Tagen wieder mit einem dieser massiven Angriffe rechnen.
Und die Luft- oder anderweitigen Operationen der Ukraine im russischen Hinterland, wie steht es um die? Also ich meine beides, also Angriffe auf Ziele im besetzten Gebiet als auch im russischen Kernland.
Ja, da würde ich zunächst mal die Aktionen, nenne ich sie jetzt mal, tief im Hinterland in Russland erwähnen. Samara liegt im östlichen Teil des europäischen Russlands, also östlich der Wolga noch. Und dort wurde erneut eine Eisenbahnbrücke gesprengt. Die Eisenbahnbrücke führte zu einer Munitionsfabrik. Diese Fabrik hat ihre Munition über diese Eisenbahnlinie transportiert. Das ist nicht den Ukrainern zuzuordnen, jedenfalls sagen sie das. Sie sagen, das sind unbekannte Täter gewesen. Es gibt in Russland eine Widerstandsgruppe, die seit Anfang des Krieges bereits Anschläge auf die Eisenbahnen verüben. Sie erinnern sich an den Tunnel in der transsibirischen Eisenbahn vor etlichen Monaten bereits. Das ist eine Widerstandsgruppe, Stop the Wagons, wird es in Englisch ausgedrückt. Und ich habe gelesen, beziehungsweise der britische Geheimdienst hat berichtet schon im November darüber, dass bis November insgesamt 76 Fälle vor Gericht verhandelt worden sind und knapp 150 Menschen auch verurteilt worden sind. Also diese Gruppe ist sehr aktiv und hat jetzt ganz offenbar dort wieder zugeschlagen. Das ist der erste Punkt, den ich nennen will, dann von der Ukraine. Ein Drohnenangriff auf die Region Kursk, auf eine Eisenerz, Bergbau- und Verarbeitungsfabrik dort. Die Fabrik wurde getroffen mit zwei Drohnen. Sie ist anschließend ausgebrannt. Wir haben sehr viel Aktivität mit HIMARS. Das korrespondiert jetzt nicht mit dem Mangel an Munition, den Sie vorhin unterstellt haben. Also offensichtlich haben Sie wieder HIMARS-Munition bekommen. Das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von logistischen Einrichtungen in den besetzten Gebieten hinter der Front, weit hinter der Front der russischen Armee angegriffen, so ein Munitionsdepot einer Division in der Region Luhansk und dann einen Gefechtsstand auch eines Mordschützenregiments, eines Gardeschützenregiments bei Saporischschja. Es gibt noch mehr dieser Angriffe auf das russische Hinterland. Und damit will die Ukraine versuchen, die Russen von ihrem Nachschub abzuriegeln.
Tja, und wer weiß, ob wir hier alles wirklich mitkriegen, was sozusagen an Aktionen tatsächlich passiert. Wenn wir generell, Herr Bühler, auf das Kriegsgeschehen schauen, also gemeint ist damit zwar eher das Vorankommen oder Nicht-Vorankommen am Boden, aber ich sage generell, weil wir natürlich auch alle anderen Fähigkeiten der jeweiligen Seite berücksichtigen müssen, für wie groß halten Sie die Gefahr, dass es zu einem größeren russischen Durchbruch kommt?
Also es sieht zurzeit nicht so aus. Wenn allerdings der Munitionsmangel so anhaltend bleibt, dann kommt die Ukraine in eine äußerst schwierige Lage. Also da kann man nur hoffen, dass die Tschechen bzw. der tschechische Präsident mit seiner Initiative, Artilleriemunition mit Hilfe anderer Nationen zu beschaffen, erfolgreich ist und sich diese Initiative dann bald auch auf der Front auswirkt.
Und Sonstiges zum aktuellen Geschehen, was mit dem Krieg zu tun hat, was jetzt hier nirgendwo reingepasst hat bei meinen Fragen, was wäre da noch zu erwähnen?
Ja, wir haben über Schweden gesprochen und das hätte ich eigentlich am Anfang gleich erwähnen müssen. Schweden ist seit heute der 32. Mitgliedstaat der NATO. Schweden hat die Beitrittspapiere hinterlegt im amerikanischen Außenministerium. Das sieht der Nordatlantikvertrag so vor, der NATO-Vertrag. Und der amerikanische Außenminister hat das heute bestätigt, dass es heute eingegangen ist und hinterlegt worden ist. Und damit ist Schweden Mitglied der NATO. Da ist es Ihnen ehrlich, wenn Sie mich vor zwei, drei Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, nein, sowas kommt nicht. Genauso wie mit Finnland. Aber jetzt sind Sie beide auch in der NATO.
Dann Punkt unter das aktuelle Geschehen. Wir müssen noch ein bisschen etwas aufarbeiten, über das wir in der Folge vom Dienstag gesprochen haben. Die Abhöraffäre bei der Bundeswehr. Die Reaktion bislang von der politischen Führung. Mal mit meinen Worten, ja, großes Problem, aber offenbar hat einer der Beteiligten nur einen Anwendungsfehler gemacht, keine Zeit und kein Grund für personelle Konsequenzen. Herr Bühler, nachvollziehbar für Sie, dass Pistorius da von einem individuellen Anwendungsfehler spricht?
Ja, also man hat die Sache ja untersucht. Da habe ich keinen Grund, das irgendwie zu bezweifeln. Die Untersuchungen werden ja geführt durch den MAD. Das sagten Sie beim letzten Mal schon. Sie werden zusätzlich durch Juristen geführt im Bundesministerium der Verteidigung. Und die Untersuchungen in der Bundeswehr sind gründlich, das kann ich Ihnen sagen. Allerdings würde ich dazu fügen wollen, dass es auch aus heutiger Sicht für mich kein Zufallstreffer war. Da war man schon gezielt hinter dem Mann in Singapur her, sonst ist es ja nicht plausibel, dass die Konferenz mit seiner Einwahl dann beginnend aufgezeichnet wurde. Also die Untersuchungen dauern an, insbesondere auch mit dem Blick, welche Gesprächsinhalte wirklich geheim waren. Und weil Sie sagten, es gibt keine personellen Konsequenzen, ja, es gibt schon personelle Konsequenzen. Also disziplinare Vorermittlungen sind jetzt eingeleitet. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals gegen einen Inspekteur disziplinare Vorermittlungen gegeben hat. Also das ist schon ernst.
Kein Mensch macht ja eigentlich, ich sag mal, vorsätzlich Fehler. Also Fehler passieren ja. Und auch der Brigadegeneral, der da aus Singapur zugeschaltet war, da wird sich ja nicht hingesetzt und gesagt haben, so, nun wollen wir mal das WebEx-Tool falsch bedienen. Andererseits ist es ja nur schwer vorstellbar, dass so jemand solche Tools nicht bedienen kann. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Schwer vorstellbar, dass also Fehler einfach mal so passieren. Ist man hier nicht dabei, die Sache klein zu reden?
Also Herr Deisinger, offen gestanden, mit Blick auf das, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, da will ich mich eigentlich nicht weiter dazu äußern. Das ist jetzt weiter ein laufendes Verfahren. Da, glaube ich, bin ich gut beraten, mich zurückzuhalten. Aber auf eins will ich schon eingehen. Also kleinreden tut es ja keiner. Es ist ja ein großer Schaden entstanden. Den kann man nicht kleinreden.
Dann vermute ich mal fast, dass Sie die nächste Frage auch nicht wirklich beantworten wollen. Aber ich lese sie mal vor, weil es eine Hörermail ist. Jörg Handrock von der Insel Rügen, der hat wieder mal geschrieben. Er hat deutlich etwas auszusetzen an dem, was Sie, Herr Bühler, in der Folge vom Dienstag dazu gesagt haben. Ich lese mal kurz vor. Wenn Herr Bühler im Zusammenhang mit dem Abhörskandal die vier Beteiligten als Opfer bezeichnet und gar von Versetzung in den vorzeitigen, gemütlichen und hochbezahlten Ruhestand als Konsequenz für einen fahrlässigen Verrat von höchst sicherheitsrelevanten Fakten redet, bin ich sprachlos und ehrlich gesagt empört. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, dass ein hochdekorierter General/Offizier der Bundeswehr gegen seine dienstlichen Obliegenheiten in so grober Art und Weise verstoßen hat, sollten doch eher Degradierung, Entlassung und ein strafrechtliches Verfahren wegen grob fahrlässigen oder gar absichtlichen Geheimnisverrats angestehen, statt auskömmlichem Nichtstun auf Kosten der Allgemeinheit. Zitat Ende.
Also das ist eine Kritik an meinen Äußerungen, das ist ja nicht ein Hinterfragen der Untersuchungen und deshalb kann ich da natürlich was sagen. Also Herr Handrock, ich verstehe Ihre Empörung, aber bedenken Sie, dass Sie selbst davon sprechen, Zitat, sollte der Verdacht sich bestätigen, kennt und bevor die Schuld erwiesen ist. Die Bezeichnung Opfer habe ich verwendet, weil sie eben nicht Täter, sondern Opfer dieser Abhöraffäre waren und sind. Auf die Frage, ob eine solche Affäre Karrieren beenden kann, habe ich generell und ohne Bezug auf den Einzelfall, der gerade untersucht wird, geantwortet. Naja, Zitat, es ist gut, dass wir in Deutschland einen Rechtsstaat haben. Das heißt, zuerst werden Ermittlungen geführt und dann, wenn schuldhaftes Verhalten, dienstrechtliches oder strafrechtliches festgestellt wird, dann können Konsequenzen gezogen werden. Und deshalb sind die voreiligen Forderungen, ich kürze jetzt ab, von Abgeordneten, die Generäle zu entlassen, durch das Gesetz nicht abgedeckt. Zitat Ende. Und anschließend habe ich die zweite Möglichkeit genannt, die das Gesetz vorsieht, eine Karriere eines Generals zu beenden. Aber auch hier nicht mit Blick auf den Einzelfall, sondern ganz generell. Ich habe sinngemäß gesagt, die andere Möglichkeit ist, dass Generäle in vorläufigen Ruhestand geschickt werden, auch ohne Angabe von Gründen. Es wird in der Regel angewendet, wenn eine Vertrauensbasis nicht mehr besteht. Diese Regelung im Soldatengesetz ist in der Vergangenheit mehrfach angewandt worden. Ihre Anwendung war aber zum Teil sehr umstritten. Zitat Ende. Und wenn ich zu Ihrem Zitat was sagen darf, vorzeitigen, gemütlichen, hochbezahlten Ruhestand und das Auskömmliche nicht tun, dann kann ich Ihnen sagen, dass das Ruhegehalt von der Zahl der Dienstjahre abhängt und die Höhe des Dienstgrades, die ein General bisher erreicht hat. Zwei Faktoren, die sich ja noch verändert hätten, wenn der Dienst nicht abrupt beendet worden wäre. Selbst außerhalb dieser finanziellen Seite, das ist sogar noch die Nebensache, kenne ich keinen General, der sich freut, wenn der Dienst plötzlich so endet mit der vorläufigen Zurruhesetzung, was in der Regel eine endgültige Zurruhesetzung ist. Also ich rate deshalb weiterhin, das Ergebnis der Untersuchungen abzuwarten. Ich für meine Person werde mich nicht an Spekulationen und Forderungen beteiligen. Damit bitte ich Sie um Verständnis.
bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Abhöraffäre und bei dem, was da besprochen wurde. Es wird ja nun auch sehr auf den Bundeskanzler eingeprügelt. Ich will mal aus einer Hörermail vorlesen, in der Scholz dann doch in Schutz genommen wird. Die Mail kommt aus Wuppertal von Heinz de Moll. Ich lese vor, die Taurus-Debatte wird längst zu einer Anti-Scholz-Kampagne von CDU/CSU gegen Scholz missbraucht. Scholz wird gezielt missverstanden, um dann gegen so nicht Gesagtes zu polemisieren. Wer Frau Güler mit Schaum vor dem Mund bei Hart aber fair gesehen hat, weiß, worum es geht. Weil ein Offizier blöderweise mit dem Handy teilgenommen hat, soll der Bundeskanzler Verantwortung übernehmen. Geht's noch? Und an der russischen hochgespielten Reaktion sieht man, was passieren würde, wenn der erste deutsche Taurus in die Brücke einschlägt. Putin hätte volle Unterstützung in Russland, könnte vielleicht wieder gegen die Deutschen mobil machen und mit seinen alten und neuen Panzern und frischen Soldaten loslegen. Gut, dass Scholz primär die ukrainischen Städte mit dem Abwehrschirm schützt und bereit ist, einen Großteil für auswärts gekaufte Munition zu übernehmen. Zitat Ende aus der Mail von Heinz de Moll. Das ist, schätze ich mal, am Ende ist er nicht ganz Ihrer Meinung, Herr Bühler, aber das, was den ersten Teil betrifft, also politische Instrumentalisierung, das ist Ihnen doch bestimmt auch einigermaßen zuwider.
Also ich habe Hart aber fair nicht gesehen. Ich kann deshalb nichts zu sagen. Ich weiß das nicht, was Sie jetzt da unterstellen. Die größte Oppositionspartei der Regierung kritisiert den langen Entscheidungsprozess zum Taurus und dessen Ergebnis. Ich glaube, das ist verständlich und das ist auch Aufgabe der Opposition. Dazu kommt, dass in dem abgehörten Gespräch eben Sachverhalte offengelegt werden, die der Argumentation des Kanzleramtes mindestens in Teilen widersprechen, unter anderem in der Frage nach einer mutmaßlich notwendigen Beteiligung deutscher Soldaten. Ich stimme Ihnen zu, dass es gut ist, dass unser Land zusammen mit der deutschen Industrie so viel tut, um die Ukraine mit Mitteln der Luftverteidigung zu schützen. Es muss auch anerkannt werden, dass wir nach anfänglichem Zögern auch in anderen Bereichen, jetzt gehe ich ein bisschen über die Munition hinaus, sehr viel mehr tun als andere vergleichbare Staaten. Aber auf der anderen Seite, mit Schutz allein ist es nicht getan. Die Ukraine muss auch mit Mitteln ausgestattet werden, die es erlauben, die Russen in den besetzten Gebieten so zu treffen, dass ihnen die Grundlagen für ihren Angriffskrieg genommen werden.
Wir sind noch in der Abteilung Taurus und die Nachwirkungen und zu der ursprünglichen Taurus-Geschichte mal noch zwei Fragen aus den Hörermails. Die erste von Jörg von Wangenheim aus Bonn. Zitat, dieser Marschflugkörper ist eine Koproduktion von deutschen und schwedischen Unternehmen. Er ist meines Wissens nach nicht nur an das deutsche, sondern auch an das spanische und südkoreanische Militär in nicht unbeträchtliche Stückzahl geliefert worden. Auch das schwedische könnte hierüber verfügen, wenn schon ein schwedisches Unternehmen beteiligt ist. Warum konzentrieren sich die Bitten um Lieferung auf Deutschland? Sind die anderen besitzenden Länder nicht auch angefragt worden, zumal sie die Ukraine bereits mit anderen Waffen und Munition unterstützen? Wie ist deren Haltung? Wissen Sie hierüber etwas? Zitat Ende.
Also es ist tatsächlich nicht öffentlich, ob da andere Nationen auch angefragt worden sind. Schauen wir mal auf Deutschland. Deutschland ist angefragt worden. Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Deutschland ist der Koalition der Staaten beigetreten, die weitreichende Waffen liefern möchten. Deutschland besitzt knapp 600 von diesen Flugkörpern. Spanien so um die 40, alles aus offenen Quellen. Südkorea hat zwar 260, aber dürfte wegen der unmittelbaren Bedrohung durch Nordkorea sicher keine abgeben. Schweden auf der anderen Seite besitzt mit der Gripen ein Kampfflugzeug, das den Taurus auch einsetzen kann. Dort ist also integriert. Die Stückzahl, die sie haben, ist nicht genau bekannt, aber da die Gripen damit ausgerüstet werden kann, kann man ziemlich sicher sagen, dass sie eine geringere Stückzahl haben. Schweden prüft zurzeit, ob sie Gripen-Kampfflugzeuge an die Ukraine abgeben kann, wobei der Zeithorizont noch vollkommen offen ist. Es sollen aber bereits ukrainische Piloten an Gripen ausgebildet werden. Aber über die Abgabe selbst und vor allen Dingen deren Bewaffnung, dann auch Stichwort Taurus, ist noch nicht entschieden.
Und wäre dann auch dafür für schwedische Marschflugkörper eine Genehmigung aus Deutschland notwendig, da Deutschland an der Entwicklung und Produktion beteiligt war?
Nein, denn der Marschflugkörper wird ja von einem Konsortium hergestellt, der zu einem Drittel, glaube ich, in Besitz einer schwedischen Firma ist. Also es ist, beide haben die Rechte drauf. Aber wie das im Einzelnen in den Verträgen dieses Konsortiums dort geregelt ist, das kann ich nicht sagen.
Okay. Dann noch die zweite Frage zum Taurus. Die kommt von Olaf Partenheimer aus Bockenau. Das liegt so 40, 50 Kilometer südwestlich von Mainz und Wiesbaden. Zitat, dass die Ukrainer den Taurus selbst programmieren können, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber da stellt sich für mich die Frage, sollten wir das den Ukrainern erlauben, wenn die Einsatzmöglichkeiten des Taurus die Ukrainer wirklich in die Lage versetzen, uns im Zweifelsfall in einen Krieg mit Russland hineinzuziehen? Sollten wir nicht dann die Programmierung nur von deutschen Soldaten vornehmen lassen? Zitat Ende. Und das ist ja gerade das Dilemma, wenn ich das richtig sehe. Bühler-Scholz will die Kontrolle über den Taurus behalten, kann er aber nicht, wenn er liefert. Dann wären ja deutsche Soldaten direkt in den Konflikt involviert, wenn sie die Hände auf die Zielprogrammierung haben. Und die Schlagzeilen kann man sich ja vorstellen, die dann um die Welt gehen würden. Deutsche Soldaten haben die Kertschbrücke zerstört.
Also deutsche Soldaten werden nicht für Zielprogrammierung jedweder Art und schon gar nicht in der Ukraine eingesetzt. Und das bleibt auch so. Das wäre für mich nicht denkbar, dass wir da zustimmen, wie auch andere Nationen der gleichen Auffassung sind wie wir, dass wir der sogenannte Targeting-Prozess, also dass die Zielfestlegung, die Zielprogrammierung, dass die schon eine Stufe erreicht, wo sie sagen können, sie legen die Grundlagen für eine bestimmte Kampfhandlung und sie nehmen im Prinzip daran teil. Der Einsatz in der Ukraine wird für alle Soldaten nicht möglich sein. Und ich halte diese Linie, die für alle NATO-Staaten gilt, auch grundsätzlich für richtig. Der zweite Punkt ist, wir können den Taurus den Ukrainern liefern. Sie werden ihn nach Ausbildung durch die Industrie selbst einsetzen können. Die Industrie sagt es ja selbst. Sie werden ihn, wie bisher alle westlichen Waffen, nicht auf das Staatsgebiet Russland einsetzen. Ich glaube, da kann man sich auch verlassen auf diese Zusage. Denn wenn man diese Zusage brechen würde nach jetzt über 2 Jahren, dann würde die Unterstützungsbereitschaft der westlichen Staaten deutlich zurückgehen.
Okay, dann, Herr Bühler, kommen wir mal zu dem Artikel von Michael von der Schulenburg in der Berliner Zeitung. Der ist schon ein paar Tage alt, von Mitte Februar, wie folgt überschrieben: Spektakuläres Szenario, beenden Russen und Ukrainer ihren Krieg auf eigene Faust? Fragezeichen. Und im Untertitel steht: Selenskis Plan einer Großoffensive wird scheitern, die westliche Hilfe lahmt, der Ukraine-Krieg könnte sogar ein überraschendes Ende finden. Zitat Ende. Dieses überraschende Ende, das wird so skizziert, ich sag's mal mit meinen Worten: Präsident Selenskyj gerät immer mehr unter Druck, wird dann irgendwann abgelöst, eine neue Regierung erinnert sich an die Friedensgespräche kurz nach Beginn des Krieges und wird versuchen, mit den Russen einen Vertrag auszuhandeln. Das mal so ganz grob der Inhalt. Und auch nur mal vom groben Draufblick her, Herr Bühler, ich vermute, Sie halten ein solches Szenario für unrealistisch. Warum?
Naja, ich bin kein Wahrsager. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass es schon zu unserer beider Lebenszeit Ereignisse gegeben hat, die viele von uns als unrealistisch betrachtet haben, bis sie geschahen. Also Fall der Mauer, Auflösung der Sowjetunion, Krieg in Europa und möglicherweise anderes. Die Fakten sind aber, natürlich ist der Präsident Selenskyj unter Druck der Russen und ihrer Armee, die ein Fünftel des Staatsgebiets der Ukraine besetzt hält. Er hat aber die überwältigende Mehrheit der Ukrainer hinter sich, die ihren Staat und ihre Heimat, ihre Freiheit verteidigen wollen, trotz der dramatischen Lage, in der sich das Land nach 2 Jahren Krieg befindet. Ja, natürlich, Selenskyj hat auch innenpolitische Probleme und Herausforderungen mit seiner Opposition, die sich äußert, die aber Selenskys Weg nicht aber sein Ziel kritisieren. Insofern habe ich keinen Anhaltspunkt, der für eine Ablösung von Präsident Zelensky steht. Und das ist ja die Prämisse und der Ausgangspunkt dieses Artikels. Zelensky hat aus meiner Sicht zwar auch Fehler gemacht, zum Beispiel mit dem Auswechseln der militärischen Führung über mehrere Ebenen hinweg, also nicht nur eine Person, sondern viele über die Hierarchien hinweg. Ein Schritt, der selbst im Frieden, egal wie man dazu steht, positiv oder negativ, zu zeitweisen Unsicherheiten in der Führung der Streitkräfte führt. Und das natürlich erst recht im Krieg. Das Vertrauen in ihn mag einige Kratzer bekommen haben, aber nach all dem, was ich höre und lese, ist es ungebrochen. Deshalb ist die These, die er da eingangs bringt, heute auf Sand gebaut und eine Spekulation in die Zukunft, der ich mich nicht anschließen will.
Jetzt haben Sie gesagt, überwältigende Mehrheit der Ukrainer steht hinter ihm und haben gesagt, das Vertrauen in Zelensky sei ungebrochen. Aber wenn wir uns die Zustimmungswerte von Zelensky anschauen, die haben doch deutlich abgenommen.
Na gut, das sind natürlich die Zustimmungswerte insgesamt politisch und jetzt nicht auf unser Thema hier bezogen. Wenn Sie sich die Abstimmungswerte anschauen, die nachfragen, ob die Ukrainer bereit sind zu einem Waffenstillstand oder gar zu einer Abtretung von Gebieten, dann sieht das ganz anders aus.
Als Grund dafür, dass Zelensky immer mehr in Bedrängnis gerät, vermutet von der Schulenburg, dass der, also Zelensky, eine neue Offensive will. Die müsste ja in 3 oder 4 Monaten beginnen. Dafür allerdings, so sagt Schulenburg, fehlt es der Ukraine an Waffen und Zelensky müsste Hunderttausende neue Soldaten rekrutieren. Neue Soldaten, das füge ich jetzt mal hinzu, die halt wahrscheinlich nicht ausgebildet sind und... Jetzt kommt wieder ein Schulenburg-Gedanke, die möglicherweise nicht willens sind, in diesem Krieg zu sterben. Schlussfolgerung von Schulenburg, eine solche Offensive wäre kollektiver Selbstmord. Würden Sie gegen diese Conclusio wirklich argumentieren wollen oder scheint Ihnen da vieles zumindest ein bisschen nachvollziehbar?
Also Herr von Schulenburg vermutet, dass Zelensky eine neue Offensive will. Nehmen wir das mal als Tatsache, Zelensky äußert sich ja so ähnlich, aber die Ukraine wird hoffentlich nur eine Offensive suchen, die sie dann auch erfolgreich führen kann. Das wäre nicht die Offensive, die sie im vergangenen Jahr auf der Landseite erfolglos versucht hat. Das hat gerade der neue Heeresbefehlshaber, Generalleutnant Pavliuk, heißt er, in einem Interview am vergangenen Mittwoch angedeutet. Gut, das konnte Herr von Schulenburg noch nicht wissen, als er den Artikel vor einigen Wochen schrieb. Das zeigt aber, auf welch wackeligen Füßen da seine These einer angeblichen Großoffensive steht. Und wir werden sehen, was der militärische Plan für dieses Jahr ist. Ich gehe davon aus, dass die Ukraine weiterhin die Frontlinie am Boden beweglich verteidigen wird. Also versucht, den Angriff der Russen einzudämmen. Und dann über Schläge aus der Luft und in die Tiefe des Raums den Russen die Grundlage für ihre Angriffskräfte zu nehmen, nämlich ihre Logistik und ihre Führungsorganisation beispielsweise. Ja, Herr Schulenburg, der Ukraine fehlt es an Waffen, insbesondere an solchen, die eben für eine so gerade skizzierte Operationsführung geeignet sind, nämlich weitreichende Waffen, natürlich daneben auch kontinuierlichen Nachschub an Gefechtsfahrzeugen und auch an Munition. Oh ja, wenn ich an die personelle Forderung denke, mit der Forderung nach einer gerechten Wehrform in der Ukraine, hat er recht, wenn er das gemeint hat. Aber ich fürchte, er hat da Bilder aus Russland im Kopf, die junge Leute aus Demonstrationen heraus zum Wehrdienst zwingen, wo Rekruten aus der Ukraine zwangsweise in die Besatzungsarmee reingebracht werden, wo Schwerverbrecher aus den Gefängnissen geholt werden, um sie mit Minimalausbildung in die Schlacht zu schicken, wo unterprivilegierte Schichten aus dem weiten Russland mit hohen Gehältern in die Armee gelockt werden, die sie sonst nirgendwo bekommen. All das geschieht nur weitgehend ohne Widerstand in der russischen Bevölkerung, weil Putin das Land mit Repressionen überzogen hat, die das Land ja seit dem Stalinismus ja nicht mehr gesehen hat. Das meine ich aber nicht mit einer gerechten Wehrform, wenn ich auf die Ukraine schaue. Auch das hat General Pawliuk jetzt am vergangenen Mittwoch gesagt. Eine gerechte Wehrform heißt, dass die Wehrpflichtigen kontinuierlich einberufen werden, sobald sie das Wehrpflichtigenalter erreichen. Das heißt auch, dass sie so eingesetzt werden, dass sie nicht ewig lange an der Front dienen müssen, nach guter Ausbildung, sondern dass sie von Zeit zu Zeit rausgenommen werden können. Pawliuk spricht, dass sie nach dem Urlaub oder so auch auf Übungsplätzen sich weiter ausbilden können, irgendwo in der westlichen Ukraine und dergleichen mehr. Also so ein Personalkonzept, sowas würde ich erwarten. Und wenn er sowas meint, dann sage ich ja, das ist so.
Aber zimperlich, Herr Bühler, sind doch die Ukrainer offenbar auch nicht. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit war das schon, Berichte gelesen und gesehen zu haben, wo ukrainische junge Männer mehr oder weniger von der Straße weggefangen wurden und dort von dort geholt wurden, um sozusagen dem Wehrdienst zugeführt zu werden.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber nun wollen wir uns ja gerade über den Artikel von Herrn von Schulenburg unterhalten. Natürlich gibt es auch diese Berichte in dieser großen Ukraine. Natürlich hat es auch Berichte gegeben, dass Präsident Zelensky die Leiter der Kreiswehrersatzämter, wie wir früher gesagt haben, also der Einberufungsbehörden, entlassen hat wegen Korruptionsverdacht und dergleichen mehr. Deshalb sage ich ja, die Ukraine braucht ein anderes Modell, ein anderes Personalersatzmodell, das natürlich auf rechtsstaatlicher Basis funktionieren muss, an dem es keine Korruption geben darf und dergleichen.
Dann gehen wir mal weiter in dem Artikel. Weitere Punkte, die von der Schulenburg anführt. Vertrauenskrise in der Armee wegen der Saluschny-Entlassung. Es könnte zu Widerstand in der ukrainischen Armee selbst kommen, bei denen die Leute fehlen, vor allem Munition, weil sie sich mitunter nicht mal mehr selbst verteidigen können. Und Schulenburg schreibt dann noch, dass Zelensky auch nicht mehr mit Heldenauftritten im Westen punkten könne. Ja, die gibt es ja eigentlich auch kaum noch, Herr Bühler, ne? Das sind ja jetzt nicht alles, na, ich sag mal, Hirngespinste von Herrn Schulenburg, ne?
Tja, Vertrauenskrise, also die Gefahr besteht, wenn die neue militärische Führung jetzt nicht schnell Fuß fasst und die Ukraine insgesamt, das können die ja nicht alleine, das umsetzt, was schon Saluschny gefordert hat. Wir haben gerade über einen Aspekt gesprochen, nämlich die Personalreform. Die andere Geschichte, wissen Sie, Zelenskys manchmal verzweifelte Hilferufe als Heldenauftritte zu bezeichnen, das passt zu der Linie des Artikels, das muss ich jetzt schon mal sagen, wertend insgesamt. Und denn ich lese nichts von Putins oder Medvedevs Auftritten. Da sehe ich keine Würdigung, aber eine Herabsetzung dieser Hilferufe und dieser Reden bei verschiedensten Veranstaltungen und Tagungen und Länderbesuchen. Das als Heldenauftritten zu bezeichnen, ist schon grenzwertig.
Aber ich vermute mal, wenn Herr Schulenburg sich geäußert hätte zu Putins oder Medvedevs Auftritten, das wäre dann keine Würdigung im positiven Sinne. Also davon würde ich mal...
Ja gut, wir können ja nur das bewerten, was wir lesen. So weit müssen wir jetzt schon sagen, müssen wir jetzt schon gerecht bleiben.
Ja, aber Sie bewerten das, ja etwas, was Sie nicht bewerten. Lesen.
Na, ja gut, 1:1. Denn ich habe vorher ja gesagt, ich habe das bewertet, was er zu Zelensky gesagt hat und habe dann einfach nur gesagt, mir fehlt dann auch eine Bewertung der Auftritte Putins und Medvedevs.
Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Nochmal weiter zu Schulenburg, der geht davon aus, dass der Ukraine, so sagt er es ungefähr, klar geworden sein muss, dass viele Versprechen des Westens am Ende nicht ernst gemeint gewesen seien. Die Aussage, dass man das Land so lange wie nötig unterstützen würde, schneller EU-Beitritt. Ja, und dann gibt es halt Aufmerksamkeitsverlagerungen Richtung Nahost. Der nächste US-Präsident könnte Donald Trump sein. Und dann würden am Ende aus Europa wahrscheinlich nichts als große Worte kommen und bleiben.
Also dass die Versprechen des Westens nicht ernst gemeint sind, ist nach meiner Auffassung so nicht richtig. Ich denke, es ist jedem klar, was passiert, wenn Putin Erfolg hat. Und es ist jedem klar, dass dieser Erfolg nicht in unserem eigenen Interesse sein kann. Folglich, dass eine Unterstützung der Ukraine zwingend ist. Das ist jedem klar. Es gibt auch trotz dieser Krisenlage im Augenblick, das ist ja richtig, mit den Problemen in den USA und dem möglichen Präsidenten Trump, es ist richtig, dass Israel große Aufmerksamkeit bekommt, zu Recht, aber dass natürlich die Aufmerksamkeit von der Ukraine zeitweise jedenfalls auf den Platz 2 verschoben worden ist. Aber wir haben auf der anderen Seite jetzt diese Sicherheitsabkommen, die jetzt anlaufen und insgesamt 26 Staaten, glaube ich, sind es, die langfristige Sicherheitsabkommen schließen und damit langfristige Sicherheitsgarantien geben, auch Deutschland über die nächsten 10 Jahre. Eine Verlängerung ist in den Absichtserklärungen bereits enthalten. Richtig ist, glaube ich, dass einige zuweilen den Mund zu voll nehmen und dann nicht das erreichen, was sie eigentlich versprechen. Stichwort 1 Million Artilleriegranaten durch die Europäische Union beispielsweise.
Nochmal ein bisschen weiter in dem Artikel. Eine Post-Zelensky-Regierung, also wenn der dann nicht mehr im Amt sei, könnte ziemlich schnell den Ausgleich mit Russland suchen. Dann kommt eine Formulierung. Also habe ich es im Vorfeld aus unseren Telefonaten, Herr Bühler, entnommen, die Ihnen wahrscheinlich ziemlich schwer im Magen liegt. Ich zitiere mal wörtlich: Es ist zu erwarten, dass Putin auf eine ukrainische Gesprächsbereitschaft großmütig reagieren würde. Zitat Ende. Habe ich recht mit meiner Vermutung oder?
Also der Satz ist es wert, dass man nochmal wiederholt. Dass Putin auf eine ukrainische Gesprächsbereitschaft großmütig reagieren würde. Also dieses Zitat ist ein Schlüsselsatz in diesem Artikel, so werte ich den jedenfalls, und zeigt die Tendenz der Vorschläge von Herrn Schulenburg auf. Dass Putin großmütig reagieren würde, können wir angesichts dessen, was dieser Mann getan hat, was er tut, was er zu verantworten hat, nicht mehr erwarten. Also Großmut und Putin, die passen aus meiner Sicht nicht zusammen. Das hat sich in den letzten beiden Jahren leider so dargestellt. Das haben viele vorher nicht so gesehen. Aber er hat sich seit seiner Präsidentschaft, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, über die letzten mehr als 20 Jahre einfach auch verändert. Und deshalb nochmal Großmut und Putin zusammen, das geht gar nicht. Wir könnten jetzt den Rest des Podcasts mit Beispielen füllen. Also den Umgang mit der Opposition, die er wegsperren oder ermorden lässt. Den Umgang mit der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Die Menschen, die er verschleppen lässt aus den besetzten Gebieten, die Kriegsgefangenen, deren Exekution er mindestens ungestraft lässt. Mit den Zivilisten könnten wir fortsetzen in der Ukraine, wie gerade eben in Odessa gewesen in dieser Woche, die Nacht für Nacht seit 2 Jahren die Bomben ertragen müssen und die stundenlangen Fliegeralarme, die sie dann im Luftschutzkeller verbringen müssen.
Ja, also ich habe selbst natürlich auch Probleme mit dem Wort großmütig, aber wenn ich es dennoch versuche, mal ein bisschen konstruktiv weiter zu denken, Schulenburg geht ja dann in dem Artikel auch auf mögliche rationale Ziele von Putin ein, von denen er denkt, dass Putin dann am Ende, wenn die Ukraine Verhandlungen angeboten haben, aus ist. Nämlich verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt und dass man weiterhin freien Zugang zum Schwarzen Meer hat. Was ist denn falsch daran, Herr Bühler, Putin solche rationalen Ziele zu unterstellen?
Also ich glaube, da braucht man gar nichts zu unterstellen. Putin hat sehr rationale Ziele, jedenfalls abgeleitet aus seinem Weltverständnis und der Rolle Russlands darin. Dieses erlaubt selbst einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen ein Volk, das er als sein Brudervolk bezeichnet. Diese Ziele hat er ja selbst immer wieder geäußert und erst in den letzten Tagen hat ja sein Stellvertreter Medvedev die vorläufigen Ziele auf einer Landkarte erläutert. Das ist die gesamte Ost- und Zentralukraine einschließlich der Hauptstadt Kiew, alle Regionen an der Schwarzmeerküste und den Restteil der Ukraine, also dort Region Lemberg und ein bisschen östlich davon, da können sich die Polen, die Ungarn und Rumänien drum kümmern. Das ist ja die Aussage von Medvedev.
Ja, aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass Medvedev mutmaßlicherweise jetzt nicht dafür da ist, in den Westen zu argumentieren, sondern natürlich versucht, hauptsächlich die eigene Bevölkerung, die Russen, zu erreichen.
Also ich glaube schon, dass er da in beide Richtungen wirkt, nach Russland hinein, aber auch in den Westen. Der spricht da ganz konkrete Drohungen auch aus gegen Deutschland, gegen andere Länder des Westens und den Westen insgesamt.
Aber zurück mal zu diesen rationalen Zielen. Es wird ja immer wieder gesagt, Putin wolle die ganze Ukraine erobern. Dann steht ja die Frage, wie will er denn das anstellen? Also mit der Zahl der Soldaten, die er aufbietet. Dafür wären doch bestimmt also deutlich mehr nötig. Und eine zweite Sache, wenn er sich die Ukraine einverleiben sollte, dann steht er an einer weiteren Grenze direkt am NATO-Gebiet. Das kann er doch auch nicht wirklich wollen. Also er hat doch auch vor dem Krieg schon immer, zumindest in der Öffentlichkeit, gewollt, dass die Ukraine zwischen Russland und der NATO steht, dass die NATO halt nicht an seine Grenze heranrückt.
Ich fürchte, dass es Putin und seinem Regime ernst ist, die gesamte Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Die Zahl der Soldaten, die er im Augenblick aufbietet, sie dürfte um die 400.000, 450.000 Soldaten liegen, ist dabei völlig irrelevant. Diese sind dazu da, die Ukraine teilweise zu besetzen, ja, aber auch gleichzeitig zu zermürben. Zweitens arbeitet er an einer zweiten strategischen Operationslinie, den Westen mit hybriden Aktionen von seiner Unterstützung der Ukraine abzubringen und ihn gleichzeitig zu spalten. Wenn ihm beides gelingen würde, dann fällt ihm die Ukraine einfach so zu. Zusätzliche Sicherheitskräfte können dann nachgeführt werden, um die besetzte Ukraine zu kontrollieren und dann Russland auch einzuverleiben. Das ist mehrfach von ihm gesagt worden. Das darf man nicht vergessen. In der Tat, und jetzt komme ich zu dem Widerspruch, in der Tat ist es richtig, dass sich dann Russland Richtung Westen erweitert. Also die Westerweiterung Russlands kommt jetzt also. Die vormalige Bedrohung durch die NATO spielt dann offenbar keine Rolle mehr. Damit ist auch dieses Narrativ, dass die NATO eine Bedrohung für Russland war, bis zum Krieg entlarvt.
Okay, ich denke mal, wir kommen auf diesen Punkt dann in einer der nächsten Folgen nochmal zurück, weil wir haben da auch einige Hörerfragen zu diesem Thema, die wir heute nicht mehr schaffen, wenn ich auf die Zeit schaue. Kommen wir mal zum Ende dieses Artikels von Herrn von der Schulenburg. Der spricht dann auch noch von den Gefahren für Europa, die es gibt. Das will ich jetzt mal gar nicht aufdröseln, nur seine Aussage am Ende, dass es, Zitat, nicht den geringsten Ansatz für Überlegungen innerhalb der EU oder unter EU-Mitgliedstaaten, wie ein gesamteuropäischer Frieden aussehen sollte und wie er erreicht werden könnte. Zitat Ende. Macht Ihnen, Herr Bühler, das nicht auch Sorgen?
Also mir macht zunächst Sorgen, ganz offen gestanden, dass es nach 2 Jahren Krieg immer noch Leute gibt, die Putin Großmütigkeit nachsagen wollen. Dass es immer noch Leute gibt, die auch nach 2 Jahren Krieg die Schuld und die Verantwortung für den andauernden Krieg beim Opfer und nicht beim Aggressor sehen wollen. Mir macht es Sorgen, dass es keinen offenen Brief von Herrn Schulenburg und seinen Parteifreunden von der Sahra-Wagenknecht-Partei gibt, der Putin zu einem sofortigen Stopp des Mordens und des Tötens und zu einem Rückzug seiner Truppen auffordert. Herr Schulenburg war ja Diplomat, wie Sie vorhin gesagt haben, bei den Vereinten Nationen und bei der OSZE. Er sollte es können. Er sollte aber auch wissen, dass wir von einem gesamteuropäischen Frieden weit, weit entfernt sind nach diesem katastrophalen Ereignis des Kriegsbeginnes. Es hat da niemand einen Schlüssel zum Tor des Friedens bisher gefunden. Die Schulenburgsche Forderung nach einem Ausgleichsangebot, das Sie vorhin erwähnt haben, einer neuen ukrainischen Regierung, also ich nenne es Kapitulation, mit dieser völlig surrealen Erwartung einer Großmütigkeit Putins ist es jedenfalls nicht. Und er sollte auch wissen, dass ein Sieg Putins einen gesamteuropäischen Frieden noch weiter in die Zukunft schiebt.
Okay. Vielleicht hat er von der Schulenburg ja dann demnächst Gelegenheit, auch tatsächlich etwas zu tun, was er da so befürwortet, weil sie hatten die Partei von Sarah Wagenknecht angesprochen, das können wir ja noch dazu sagen. Herr von der Schulenburg kandidiert beim BSW für die Europawahl. Ich weiß jetzt nicht, ob er Parteimitglied ist oder nicht, aber auf jeden Fall kandidierte auf der Liste für die Europawahl, die ansteht. Das muss ja der Transparenz wegen auch gesagt werden. Ja, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für die weiterhin sehr vielen Mails mit Fragen, Anmerkungen, Kritik, Hinweisen, auch mit ganz persönlichen Geschichten, die wir natürlich auch alle lesen. Wenn Sie derlei loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, ich hoffe, Sie können am Wochenende wieder durchatmen, sprich ich hoffe, dass am Wochenende auch in der Führungsakademie der Bundeswehr eben Wochenende ist. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Dienstag der kommenden Woche. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.